Ehe ich jetzt weitergehe, möchte ich eine kleine Zwischenbemerkung machen zu der Fülle des Stoffes. Ich habe insgesamt 7 Botschaften. Ich sage das jetzt nicht, um euch zu ärgern, auch nicht, um euch Angst zu machen oder einzuschüchtern, sondern aus einem anderen Grund. Ich glaube, wenn man einfach nur da sitzt in der Haltung, Herr, was für mich ist, bitte sorg dafür, dass ich das nicht verpasse, dann könnte man sehr gesegnet sein. Wenn man sich selber unter Stress setzt und sagt, ich muss alle 7 Botschaften in ihrer Fülle aufnehmen, nichts auslassen, sonst fühle ich mich schuldig, dann wird das schrecklich. Also lade ich euch ein, euch zu entspannen. Und Gott sorgt schon dafür, dass ihr das Richtige behaltet. Es gibt ein berühmtes Wort von Mark Twain. Wer kennt Mark Twain von euch? Gut. Mark Twain hat einmal gesagt, nicht das beunruhigt mich an der Bibel, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich sehr wohl verstanden habe. Darum geht es, dass wir das hören, was wir selber brauchen und dann reagieren, aber nicht, dass wir uns vornehmen. Man darf auch während einer Predigt, das darf man jetzt den Kollegen nicht sagen, die müssen jetzt weghören, die Pastoren, man darf auch mal während einer Predigt schlafen. Nur immer an der Stelle, die nicht wichtig ist. Bei den wichtigen Stellen muss man aufpassen. So. Wir haben Abraham in der letzten Bibelarbeit als einen schwachen Menschen erlebt. In der jetzt folgenden erleben wir ihn als einen auffällig starken Mann des Glaubens. Der Text, der uns beschäftigen soll, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 14. Erste Mose, Buch, Kapitel 14, Verse 1 bis 16. Es begab sich zur Zeit am Raphels des Königs von Sinea, Ariochs des Königs von Elasa, Kedorlaomers des Königs von Elam und Tideals des Königs von Goyim, da fingen sie Krieg an mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und Sineab, dem König von Adma, mit Semheba, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das heißt Zoar. Alle diese kamen als Verbündete im Tale von Sidim zusammen, wo jetzt das Salzmeer liegt. 12 Jahre lang waren sie von Kedorlaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Im 14. Jahr kamen dann Kedorlaomer und die mit ihm verbündeten Könige und schlugen die Rephaiter bei Ashterot-Kanaim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kirjatayim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis nach El-Paran, das am Rand der Wüste liegt. Dann kehrten sie um und kamen nach En-Mispat, das heißt Kadesh, und verwüsteten das ganze Gefilde der Amalekiter sowie auch das Gebiet der Amoriter, die in Hazazon-Tamar wohnten. Da zogen die Könige von Sodom und die Könige von Gomorra, von Adma, von Zeboim und von Bela, das heißt Zoar, aus und stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Sidim-Tal, nämlich gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tideal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Sinja, und Arioch, den König von Elasa, 4 Könige gegen die 5. Das Sidim-Tal aber war voll von Gruben mit Asphalt. Als nun der König von Sodom und der von Gomorra in die Flucht geschlagen waren, gerieten sie da hinein. Die Überlebenden aber flohen ins Gebirge Juda. Da plünderten jene Sodom und Gomorra ganz aus, raubten alle ihre Lebensmittel und zogen damit ab. Sie nahmen auch Lot, Abrahams Brudersohn, der damals in Sodom wohnte, samt seinem Hab und Gut mit sich und zogen ab. So, das war die etwas anstrengende Einleitung. Da kam ein Flüchtling und meldete es Abraham, dem Hebräer. Dieser wohnte damals unter den Terebinden des Amoriters Mamre, der ein Bruder Eschkols und Aners des Bundesgenossen Abrahams war. Als nun Abraham die Kunde erhielt, dass sein Brudersohn Lot gefangen weggeführt worden war, da bot er seine waffengeübten Leute, 318 Mann, die in seinem Hause geboren waren, zum Kampf auf und eilte jenen nach bis Dan. Hier teilte er seine Leute in mehrere Haufen, überfiel die Feinde zur Nachtzeit mit seinen Knechten, schlug sie und verfolgte sie bis Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. So brachte er die ganze Habe zurück. Auch seinen Brudersohn Lot und dessen Hab und Gut brachte er zurück, ebenso die Frauen und das Volk. Amen. Ihr habt das ja bewusst wahrgenommen, am Anfang der Geschichte tauchen viele Namen auf. Man muss dazu eine Hintergrundinformation haben. Dieses Kulturland Kanaan war immer wieder eine Beute fremder Mächte. Es gab darunter Großmächte wie die Assyrer, die Babylonier, die Perser oder die Römer. Ihr habt davon im Alten Testament gelesen, die schicksalhaft auf dieses Stück Land übergriffen, aber auch Nachbarn griffen an, zum Beispiel die Philister, die ja eine Küstennation waren und in dem Alten Testament immer wieder als starke Menschen dargestellt werden, als starke Krieger. Denkt einmal an die Auseinandersetzung des David mit dem Goliath. Das ist das eine, aber hier in dieser Geschichte ist es wichtig auch zu wissen, dass zur Zeit Abrahams bis hin in die Zeit Davids es diese kleinen Stadtstaaten gab. Es gab also einen König von Sodom, ein König von Gomorra, ein König von Jerusalem. Das waren also in diesem an sich schon kleinen Land dann so kleine Zaunkönige, will ich sie einmal nennen. Und diese Kleinstaaten, diese kleinen Mächte waren nun unterjocht von der elamitischen Großmacht, die hier mit dem Namen des Kedor und so weiter, Laoma, verknüpft ist. Und hier wird erzählt, dass diese kleinen unterjochten Mächte sich aufrafften und aufbäumten und diese Übermacht für eine bestimmte Zeit abschüttelten. Sie waren also 13 Jahre unterjocht. Sie wagten einen Aufstand und die Folge war, im 14. Jahr wurden sie erneut botmäßig und mussten erneut dieser Großmacht folgen. Das heißt, der Aufstand, der Freiheitsversuch war von neuem gescheitert, sie waren wieder gefangen. Und jetzt kommt das Aufregende, der kleine Abraham, das war noch nicht mal ein Zaunkönig, sondern das war eine Mücke, wenn er mir das Bild erlaubt, mit einer Riesenarmee von 318 Leuten, bäumt sich gegen die Großmacht aus dem Osten auf und in einer Mischung von Mut, Begeisterung und Geschicklichkeit besiegt er den großen Feind und führt das Land in die Freiheit. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, Abraham, was ist denn in dich gefahren? Was hat dich plötzlich zu einem Militärführer gemacht? Hast du dich nicht eigentlich übernommen? Ist es nicht eigentlich eine Anmaßung, wo Gott in seiner allergroßen Güte einfach weggeguckt hat, gesagt, gut, ich lasse ihm das durchgehen, ich will ihn ja noch behalten, ich brauche ihn noch. Muss man sich also diesen Sieg erklären als einen tollkühnen Versuch eines Menschen, der sich eigentlich übernommen hat, der seine Grenzen nicht kennt, der weit über sich hinausgegangen ist, aber nicht, weil er so viel Glauben hatte, sondern weil er so viel Tollkühnheit besaß. Dass Gott gesagt hätte, Abraham, ich vergebe dir das. Es gibt gewisse kindliche Züge an dir, unreife Seiten, wie so ein Fohlen bist du manchmal. Und dann hast du das gemacht und ich wollte dich ja auch nicht in das Messer laufen lassen, so habe ich dir den Sieg gegeben, aber mach sowas bitte nicht wieder, sei in Zukunft vernünftig. Das wäre doch logisch. Jeder, der ein Minimum von Kriegsführung versteht, weiß doch, dass eine noch so tolle Gruppe von 318 Personen nicht gegen eine Großmacht siegen kann. Nun ist das eine, wie wir solche Dinge erklären, und das andere, wie Gottes Wort es bewertet. Es gibt in der Bibel keine Kritik an diesem Vorgehen. Es wird nicht gesagt, Abraham hat hier einen Fehler gemacht, den Gott in seiner Güte aber nicht bestraft hat, sondern es ist, wenn man die Darstellung liest, hat man das Gefühl, Abraham hat etwas getan, zu dem Gott sich gestellt hat. Und das macht die Sache so faszinierend. Warum? Weil es beweist, dass mitunter eine kleine Zahl von Menschen Großes bewegen kann, wenn sie Glauben hat. Das macht deutlich, dass es nicht unabänderliche Dinge gibt, mit denen man sich einfach abfinden muss, weil sich viele damit abfinden. Dass es hier um eine militärische Auseinandersetzung geht, wissen wir. Und ich betone an dieser Stelle, man kann das gar nicht oft genug betonen, dass der Weg der Waffen für die Gemeinde des Neuen Testamentes nicht mehr gangbar ist. Als Petrus sein Schwert zog, erinnert euch an diese Geschichte, bei der Gefangennahme hat Jesus bewusst und für immer klargestellt, steck dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Er möchte nicht, dass seine Gemeinde mit kriegerischen Mitteln kämpft. Das gilt am Ende der heilsgeschichtlichen Linie, aber nicht unbedingt am Anfang. Für das Alte Testament vollzieht sich in, mit und unter militärischen Kämpfen der Sieg Gottes und der Segen Gottes. Das dürfen wir also Abraham nicht vorwerfen, sondern es geht um ein geistliches Prinzip. Abraham findet sich nicht mit dem ab, mit dem sich andere abfinden. Er fügt sich nicht in das scheinbar Unvermeidliche. Die Mücke begehrt auf gegen den Elefanten und bringt ihn zur Strecke. Und das ist für mich jedenfalls, was immer ihr aus der Geschichte herauslest oder in sie hinein, das ist für mich auf jeden Fall eine faszinierende Botschaft. Wo Glaube ist, wird die Allmacht dessen, was die Leute denken, die Allmacht des Unvermeidlichen, die Allmacht dessen, womit sich alle abfinden, erst in Frage gestellt und in vielen Fällen auch durchbrochen. Nun muss ich an dieser Stelle eine Einschränkung machen. Die ist aber wichtig. Nicht alles, womit wir im Leben zu tun haben, was uns lästig fällt, was uns beschwert, was uns Mühe macht, ist Gegenstand unseres Kampfes. Es gibt Situationen, es gibt Erlebnisse, es gibt Lebensphasen, wo es genau umgekehrt darum geht, dass wir wirklich aus innerstem Herzen Ja sagen. Es gibt so eine Theologie, ich weiß nicht, ob ihr dieser Theologie mal begegnet seid, dass ungefähr alles, was einem Christen an Schwerem begegnet, von Satan kommt, und zwar sehr geradlinig von Satan kommt und abgewehrt werden muss. In dieser Theologie ist kein Platz mehr für Leid, für Schmerzen, für Niederlagen, für Dunkles, für Schweres. Alles muss bekämpft werden in einer Art geistlicher Kriegführung. Ich möchte deutlich machen in dieser Bibelarbeit, dass die Bibel insgesamt uns zu zwei sehr unterschiedlichen Verhaltensmustern führt. Es gibt Situationen, es gibt Erfahrungen, da geht es darum, aus tiefstem Herzen Ja zu sagen und sie anzunehmen. Und es gibt aber andere, da geht es darum, aus tiefstem Herzen Nein zu sagen und zu kämpfen. Und es ist ein Stückchen die Kunst im Christsein, dieses nach und nach unterscheiden zu lernen. Ich möchte Beispiele geben für das Erste. Nehmen wir an, jemand verliert seinen Arbeitsplatz. Er verliert ihn ohne eigenes Verschulden. Er verliert ihn wegen betriebsbedingter Kündigung. Es schmerzt ihn, hat dort gerne gearbeitet, hat relativ gut verdient. Und er kann nicht ganz ausschließen, dass da auch ein bisschen gedreht worden ist an seiner Entlassung. Er überlegt, ob er vor das Arbeitsgericht gehen soll. Er verwirft den Gedanken, entweder weil er ihn für unchristlich hält oder weil er sich keine Chance ausmalt. So ist der Arbeitsplatz weg. Was soll er nur machen? Er kann innerlich sich selber verwunden, indem er sagt, das hätte nicht passieren dürfen. Das war eine Schweinerei. Ich war besser als der Kollege, der geblieben ist. Ich wehre mich. Und wenn ich mich nicht bei Menschen wehre, wehre ich mich bei Gott und sage, Gott, wie kannst du mir das antun? Jetzt glaube ich deiner Liebe nicht mehr. Ich glaube, dass es diese Art von Verlusten gibt. Und dann könnte man andere daneben stellen. Wo wir ein inneres Ja finden müssen. Ein inneres Ja, das nicht sagt, das war toll, das war schön, das habe ich mir immer gewünscht. Wir lieben das nicht, unseren Arbeitsplatz zu verlieren oder zu erleben, dass unser relativ neues Auto Schrott wird und die Versicherung aus bestimmten Gründen nicht zahlt. Wir lieben solche Sachen nicht. Aber es ist wichtig, zu diesem inneren Ja zu kommen, zu dem, was ich nennen möchte, Gottes zugelassenen Willen. Das ist nicht für Gott nötig, dass wir Ja sagen, das ist für uns nötig. Weil der Mensch, der sich hier verweigert und grollt und murrt und kämpft und sich bemitleidet, immer der Geschädigte ist. Wenn wir aber lernen, loszulassen, hört bitte ganz genau zu. Ich spreche also von Erfahrungen, die uns zustoßen, auf die wir keinen Einfluss haben. Es gibt auch manche Dinge, auf die wir Einfluss haben. Wir können uns wehren, wir können zur Firmenleitung gehen, wir können reklamieren. Das ist alles eingeschlossen. Ich kämpfe also nicht dafür, dass Christen passiv alles über sich ergehen lassen, was an Schwerem kommt. Ich spreche von Erfahrungen, die unwiderruflich sind. Dass wir ein inneres Ja finden und sagen, Herr, du hast es gegeben, du hast es genommen, dein Name sei gelobt. Das kommt mir so bekannt vor. Das Gebet, irgendwie schon mal gehört? Okay. Ich möchte ein zweites Beispiel gebrauchen. Ich erinnere mich an eine nicht mehr ganz junge Frau, die sich in einen Mann verliebt hatte und sich bei mir beschwerte, dass er sie nicht auch liebte. Also bei mir, sie klagte mir das. Sie hat sich nicht beschwert im Sinne, Wolfram, nimm mal Einfluss darauf, sondern Jesus hätte ihr gezeigt, das sei ihr Partner. Und er wollte das nicht einsehen. Neulich kam sie wieder mal auf mich zu und sagte, es wäre neu in Gang gekommen, das würde nun doch was und sie hätte es ja gleich gewusst. Dass man einen Menschen verliert, den man liebt, aus unterschiedlichen Gründen, weil er einem wegstirbt, nach langjähriger glücklicher Ehe, weil man die Beziehung nicht weiterführen kann, weil er sagt oder sie sagt, wir passen doch nicht zueinander. Dass man sich in jemanden verliebt, der einem sagt, tut mir so leid für dich, ich habe mich aber nicht in dich verliebt. Das kommt vor. So verlieren wir aus unterschiedlichen Gründen Menschen. Eine Tochter verunglückt bei einem Verkehrsunfall tödlich. Der liebe Opa, der uns so viel bedeutet hat, für manche Menschen hat der Opa mindestens so viel Bedeutung wie der eigene Vater. Der ist nicht mehr da. Das ist ein tiefer Verlust. Ich saß vor ein paar Tagen mit einer jungen Frau zusammen und sie sagte, ich glaube, ich habe zu Gott noch nicht Ja gesagt, dass mein Vater mir so früh genommen wurde. Irgendwie quält mich die Frage weiter, wie konnte Gott das zulassen? Nun, ich habe mit ihr das Gespräch, ging dann weiter und sie hat sicher auch geistlich neue Einsichten gewonnen. Aber das sind so einschneidende Erfahrungen, dass uns ein Mensch genommen wird, den wir aus irgendwelchen Gründen sehr geliebt haben. Und wir bekommen ihn nicht wieder. Was machen wir dann? Wir können ein ganzes Leben daran hängen. Wir können dem nachtrauern, wir können uns darüber ärgern, wir können darüber murren, wir können Gott Vorwürfe machen. Es ist so wichtig, dass wir irgendwann und möglichst nicht zu spät an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich nehme das aus deiner Hand an, das ist dein zugelassener Wille. Geistliche Kampfführung, Auflehnung, Dinge ändern wollen, das geht nicht, wenn jemand weggestorben ist. Aber der innere Kampf kann weitergehen und hier ist es wichtig, dass wir dann sagen, Herr, ich nehme es aus deiner Hand an, ich verstehe es nicht. Das sagte diese junge Frau zu mir. Ich verstehe nicht, wie konnte Gott mir meinen Vater so früh nehmen? Das ist keine Frage des Verstehens. Wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, braucht er uns die Sache nicht mehr zu erklären. Immer wieder sagen die Leute, ich verstehe das nicht. Gott erklärt uns viele Dinge nicht. Und er wird es auch in Zukunft nicht tun. Aber wenn wir an den Punkt kommen, ihm zu vertrauen, dann sagen wir, Herr, du machst keine Fehler, es tut mir leid, aber ich nehme es aus deiner Hand an. Wir haben ein weiteres Beispiel. Oder noch etwas, was sehr einschneidend ist. Viele von uns, wahrscheinlich auch eine Menge unter euch, haben nicht das Elternhaus gehabt, das sie sich gewünscht hätten. Nicht den Vater, der Autorität war und gleichzeitig gütig und liebevoll, nicht die Mutter, die herzlich war und gleichzeitig warm und zugewandt. Irgendwo hat es gefehlt. Und das schädigt einen Menschen, psychologisch betrachtet, sozial betrachtet und in mancher Hinsicht auch geistlich gesehen, für lange, lange Jahre. Diese Defizite aus der frühen Kindheit können mit menschlichen Mitteln ganz schwer ausgeglichen werden. Das ist eine Wunde. Die kann so tief gehen, dass eine fachliche Behandlung erforderlich ist. Ein Teil der Heilung besteht darin, dieses Elternhaus anzunehmen. Nicht, weil es so schön war, sondern weil Gott es zugelassen hat. Anzuerkennen, dass der Vater ein Säufer war, ein Alkoholiker war und nicht dagegen zu rebellieren. Anzuerkennen, dass wir bei der Mutter das und das entbehrt haben, das hat sie uns nicht gegeben und wir fühlen den Mangel noch heute. Ich sage, ein Teil der Antwort ist, Ja zu sagen und sich auszusöhnen mit seiner frühen Kindheit und Jugend. Wer das nicht will, wird keinen Frieden für sein Leben finden. Wir können uns ein ganzes Leben daran reiben und sagen, was hätte doch mein Leben in eine andere Richtung genommen, wenn ich das gehabt hätte. Aber wir kommen nicht in den Frieden hinein. Ich glaube für meine Person, ich will das gar nicht beschönigen, ich bin ja auch Vater, wenn wir Eltern Dinge versäumen, aber ich glaube, dass das eine Chance bietet, Gott in einer neuen und tieferen Weise kennenzulernen, weil man das andere nicht gehabt hat. Wie eine Einladung Gottes, such doch in mir das, was dir fehlt. Das habe ich dieser jungen Frau gesagt, von der ich eben erzählte, dass Gott ihr Vater sein möchte in einer sehr tiefen Weise. Im Grunde ist das nur ein Spezialfall einer sehr allgemeinen Erfahrung, dass Menschen uns niemals, niemals das geben können, was Gott bereit ist, uns zu geben. Nur da Menschen uns näher sind, in jeder Hinsicht näher, halten wir einen Verlust an dieser Stelle oft für unerträglich. Er ist sehr schwer, aber er muss nicht unerträglich sein. Ich möchte das Problem nicht vereinfachen, versteht mich nicht falsch. Ich möchte es nicht runterspielen, ich möchte nur sagen, ohne das innere Ja zu unserer Kindheit, zu dem Elternhaus, zur Jugendzeit, werden wir nicht gesund, auch nicht psychologisch. Das sind einige Beispiele, an denen deutlich wird, dass Christsein nicht bloß heißt, revoltieren, aufstehen, sich erheben, Dinge ändern wollen im Namen Gottes des Allmächtigen, wie Abraham hier. Das macht deutlich, dass es auch Bereiche gibt, wo wir Ja sagen müssen. Christsein ist Widerstand und Ergebung. Es ist nicht nur Ergebung, aber es ist auch nicht nur Widerstand. Und jetzt möchte ich im zweiten Durchgang solche Bereiche nennen, in denen es wirklich darum geht, Widerstand zu leisten. Und wie wir auf dem einen Teil oft versagen, versagen wir auch auf diesem Teil. Wann soll ein Christ aufstehen? Wann ist es richtig, sich zu erheben? Wann ist es richtig, zu kämpfen mit allem, was wir haben? Wenn es darum geht, dass wir dem Einfluss, ich gebrauche drei alte Namen, von Sünde, Tod und Teufel ausgesetzt sind, dann sollten wir revoltieren. Ich will das erklären. Das erste Wort heißt Sünde. Sünde ist von Jesus getragen worden, das wissen wir, das glauben wir, das haben wir heute wieder gesungen. Jesus hat die Schuld unserer Sünde auf sich geladen. Er hat sie in seinen Tod eingeschlossen und er hat die Schuld damit getilgt, ein für alle Mal. Aber Jesus hat noch mehr getan als das. Er hat nicht nur die Schuld unserer Sünde getilgt, sondern auch die Macht der Sünde über uns gebrochen. Jeder kennt in seinem Leben bestimmte Haltungen. Manchmal haben sie schon bei den Eltern sich gezeigt, wo er wünschte, er wäre sie los. Jähzorn zum Beispiel. Aufbrausendes Wesen. Ungeduld. Man ständig andere unter Druck setzt. Passivität. Eine Neigung zu Depressionen. Eine chronische Unehrlichkeit. Und manche Christen, ich hoffe ganz viele Christen, leiden darunter. Hier ist ein Gebiet in meinem Leben, wo ich immer wieder hinfalle, immer wieder schuldig werde, immer wieder versage. Und ich will es doch gar nicht. Ich kann jetzt heute nicht darüber ausführlich sprechen, wie wir über diese Dinge Sieg bekommen. Es gibt aber für die, die es interessiert, von mehreren Glaubensseminaren der letzten Jahre dazu ausführliche Beiträge. Heute geht es mir darum, Folgendes zu unterstreichen. Niemand muss der Sklave einer einzigen sündigen Gewohnheit bleiben. Es geht nicht darum, ob wir einen Kampf antreten müssen. Es geht nicht darum, ob der Sieg uns zufällt in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten. Das ist nicht der Punkt, dass es ein schneller Sieg ist. Aber es geht darum, dass wir uns nicht abfinden müssen. Ich bin eben ein ungeduldiger Mensch. Und alle anderen leiden darunter. Ich bin eben jemand, wenn dem die Galle überläuft, dann gibt es Verletzte. Ich kann auch nichts dafür. Ich will es ja nicht, aber ich schaffe es auch nicht anders. Ich bin eben jemand, der ständig, jetzt mal als Mann, wenn er eine hübsche Frau sieht, einen Film ablaufen hat, der nicht besonders schön ist. Ich wehre mich ja dagegen, aber ich kann das nicht ändern. Ich bin eben jemand, der immer wieder die Unwahrheit sagt, fast reflexartig, und ich will es doch gar nicht. Es ist wichtig, dass wir uns damit nicht abfinden. Es ist eine Sache, dass Jesus sagt, ich nehme dich an, wie du bist. Das stimmt. Es ist eine andere Sache, dass Jesus anbietet, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und in gewisser Weise ist diese zweite Wahrheit noch wichtiger als die erste. Die erste Wahrheit ist besonders für mich selber gut, dass ich weiß, Gott erträgt mich, Gott hält mich aus. Die zweite Wahrheit ist aber für ihn sehr gut, denn sie ehrt ihn. Jedes Gebiet, wo wir im Glauben Sieg erfechten, wo wir die alten Dinge loswerden, wo wir aus dem Bann dieser Gewohnheiten oder einer sogenannten Veranlagung heraustreten, ehrt Gott. Denn er sieht, dass Jesus sich wieder einmal durchgesetzt hat. Wenn ein Christ sich bemüht und hinfällt und Vergebung bekommt und sich wieder bemüht und wieder hinfällt und wieder Vergebung bekommt, dann ist das schon zermürbend genug. Aber Gott hält seine Hand über dir. Aber wenn du erfährst, dass du frei werden kannst in Jesu Namen, dann atmet dein Herz auf. Und es ist wichtig, dass wir auch dann, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben haben, die uns leid tun und die wir gerne weg hätten, und wir sind immer wieder kämpferisch gewesen, haben für uns beten lassen, haben vielleicht auch in der Seelsorge das eine oder andere probiert, dass wir wieder aufstehen und sagen, ich gehe nochmal ran. Vielleicht schaffe ich es nicht im ersten Anlauf, vielleicht nicht im zweiten, vielleicht nicht im zehnten, aber ich tue es. Ich beanspruche diesen Sieg. Ich finde mich nicht ab. Ich stehe auf gegen diese sündige Gewohnheit und sage, Jesus, in deinem Namen und in deiner Kraft, in der Kraft deiner Gnade und Erlösung, ergreife ich die Freiheit. Das ist wichtig. Es gibt keine Koexistenz zwischen der Sünde in unserem Leben und der Gnade. Die Gnade ist immer dazu da, die Sünde zu vergeben, aber nicht nur zu vergeben, sondern auch herauszuschmeißen. Die Gnade ist eine tröstende Gnade und die Gnade ist eine befreiende Gnade. Und beides ist unser Recht. Schön, wenn Gott dir sagt, ich liebe dich, wie du bist. Aber noch ehrenvoller für ihn, wenn er dir sagt, und ich befreie dich von dem, was nicht zu mir gehört. Das zweite Stichwort heißt Tod. Nun möchte ich nicht dazu aufrufen, wenn nun der Opa mit 95 gestorben ist, an sein Grab zu gehen und um eine Auferweckung zu bitten. Es gibt auch einen Zeitpunkt abzutreten. Auch im Neuen Testament sind Totenerweckungen die Ausnahme. Aber der Tod begegnet uns nicht erst in dem Sterbeprozess. Der Tod begegnet uns in vielen anderen Formen. Angst ist eine Vorform des Todes. Krankheiten sind Vorboten des Todes. Vorformen des Todes. Der Tod greift zu uns, greift nach uns schon kurz nach der Geburt. Und es gibt Dinge, die wir nicht ändern können und auch nicht ändern sollen. Selbst Paulus sagt, mein alter Mensch wird verschlissen, verbraucht. Verzeihung, mein äußerer Mensch, nicht alter Mensch, äußerer Mensch. Großer Unterschied. Wir können bestimmte Prozesse nicht langfristig verhindern. Älter werden gehört zum Menschsein. Auch mit gewissen Schattenseiten. Aber es gibt keinen Grund, die Krankheiten beginnt mit der leichten Grippe und endet bei der lebensbedrohenden Krebserkrankung. Es gibt keinen Grund, diese Krankheiten als etwas zu betrachten, was zum Leben dazugehört. Aus Jesu Sicht gehört es nicht zum Leben des Gläubigen. Ich plädiere also nicht dafür, für die These, ein Christ, der einmal krank wird, macht sich schuldig. Ich möchte nicht extreme Positionen vertreten. Es geht aber darum, ob wir diese gängige, immer noch gängige These akzeptieren, dass Krankheit von Gott gewollt ist und dass die einzig wirkliche christliche Haltung darin besteht, diesen Willen Gottes zu akzeptieren. Herr, ich bin krank geworden, ich nehme es auch unter Schmerzen von dir an und ich möchte die Lektion lernen, die mir die Krankheit erteilen will. Das ist sicherlich ein Teil des Gesamtprozesses. Wir können jetzt kein Seminar über Krankenheilung halten. Krankheiten sind oft das Mittel, das Gott einsetzt, um uns bestimmte Dinge klarzumachen, die wir vorher nicht lernen wollten. Aber die Krankheit als Dauerbewohner unseres Lebenshauses, das ist etwas anderes. Die Krankheit als etwas, mit dem wir uns innerlich arrangieren und sagen, das gehört zu mir, das ist etwas anderes. Ich weiß, dass die Position, die ich an dieser Stelle vertrete, nicht als einziger, aber mit vielen Millionen anderen Christen in unserem Lande immer noch eine Minoritätenposition ist. Aber ich vertrete sie mit völliger Überzeugung und seit Jahrzehnten und mit großer Leidenschaft. Krankheit ist nicht das, was Gott seinen Kindern als eine ständige Erfahrung zugedacht hat. Es ist etwas, was uns betrifft. Es gibt fast keinen Menschen, der nicht zeitweise krank ist. Aber es ist etwas, das wir in seinem Namen, im Namen dessen, der jeden Kranken, der zu ihm kam oder gebracht wurde, geheilt hat. Jeden, bitte nachlesen. Alle vier Evangelien bezeugen das. Wer diese Gewissheit in seinem Herzen nicht hat, wird die Dinge anders sehen, als ich sie jetzt sage. Das will ich gerne konzidieren. Aber die neutestamentliche Sicht ist ganz deutlich, dass Jesus gekommen ist, um die Armen reich zu machen, die Schuldigen mit Vergebung zu beschenken und die Kranken zu heilen. Und es gehört zum Auftrag der Kirche Jesu Christi, die Kranken zu heilen und nicht nur zu trösten und dann zu beerdigen. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder gegen die Krankheit aufstehen wie Abraham. Mit dem Glauben, den wir haben, der ist oft nicht so riesig. Dass wir uns nicht abfinden mit der Krankheit. Das ist besonders dann schwierig, auch in sogenannten charismatischen Gemeinden ist das schwierig, wenn die Krankheit chronisch geworden ist, wenn man sich an sie fast gewöhnt hat, wie an Hündchen, das immer hinter einem herläuft. Und es ist so naheliegend, dass wir unsere Theologie nach der Erfahrung richten, weil wir der Krankheit im Allgemeinen so wenig Herr werden. Das ist die Situation in Deutschland. Auch in charismatischen Kreisen ist das so. Wir werden der Krankheit im Allgemeinen kaum Herr. Deswegen machen wir eine neue Theologie draus. Und sagen, Jesus will das ja vielleicht doch nicht so richtig. Es ist immer wieder nötig, zurückzugehen zu den Quellen, das Neue Testament zu studieren. Und bitte, bitte kommt mir jetzt nicht mit Paulus. Ich bin voll bewaffnet gegen alle Argumente. Aber weil ich nur noch ein paar Minuten habe, lasse ich das jetzt weg. Ich könnte mich gerne darauf ansprechen. Die Grundbotschaft des Neuen Testamentes lautet, Jesus ist gekommen, um die Schuldigen freizusprechen, aber auch um die Kranken zu heilen. Das ganze Neue Testament bezeugt das. Und es ist so wichtig, dass wenn wir um Krankenheilung beten, wir nicht sagen, Jesus, wenn du es möchtest, dann. Sondern dass wir sagen, Herr, du bist der Herr über Krankheit und wir flehen dich an um ein Eingreifen, aus Liebe, aus Gnade. Und wenn hier Leute unter uns sitzen, ich hatte heute Morgen zumindest mit zwei Personen zu tun, die das betrifft, die mit so chronischer Krankheit zu tun haben, und mit einer haben wir ja heute Morgen schon gebetet, dann finde dich bitte nicht ab, kämpf den Kampf. Es kann sein, dass wir manche Kämpfe verlieren. Ich stehe in diesem Dienst, für Kranke zu beten, seit 78, das sind ungefähr 25 Jahre. Ich kann erzählen, dass das nicht immer eine Siegesstraße war. Ich kann es auch deutlicher sagen, aber es ist vielleicht gar nicht nötig. Aber die Frage ist, ob wir kapitulieren oder ob wir kämpfen. Ich sehe nämlich nach einer Zeit, wo die Kirche Jesu Christi das Wort Jesu so hat, so gebraucht, in ihrer Hand wie ein Schwert und sie spricht, gehe hin und sei gesund und der Mensch ist gesund. Wir sind da nicht. Sollen wir deswegen den Kampf aufgeben und sagen, da sollen die Elamiter über uns siegen? Ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Ich darf das nicht. Und ihr auch nicht. Und dann ist da der Kampf mit dem Teufel. Der Teufel ist der Feind Gottes und der Feind aller Gläubigen. Manchmal haben wir ihn als Witzblattfigur behandelt, das war verkehrt. Er ist ein mächtiger Fürst, hochintelligent, Doktor der Psychologie, der Pädagogik, der Theologie, der Philosophie, alles hat er drauf. Und ich möchte jetzt nicht einen großen Vortrag halten über das Wirken und Wesen des Teufels. Ich möchte nur auf einen Aspekt hinweisen, einen, aber einen wichtigen. Der Teufel ist es, der die Menschen am liebsten abhält, zu Jesus zu kommen. Er kann zulassen, dass Leute religiös werden, aber er will nicht, dass sie Christen werden. Er fürchtet diesen Namen Jesu. Er will ihn nicht, er hasst ihn. Und wenn es stimmt, dass in Deutschland unter 3% wiedergeborene Christen sich finden, ich glaube, das ist beweisbar, unter 3%, dann heißt das geistlich gesehen, dass Satan Deutschland fest im Griff hat. Das sind nicht alles Leute, die Jesus verfluchen. Manche sagen, was ist denn das schon wieder? Viele von ihnen sind furchtbar nett, tolerant und alles Mögliche. Satan hat Deutschland fest im Griff, weil er 97% oder mehr wahrscheinlich davon abhält, ihre Knie zu beugen vor dem Sohn Gottes. Und das Auffällige ist, vielleicht habe ich ja nicht aufgepasst, dass ich in den letzten 10 Jahren kaum einen Aufschrei gehört habe, der durch die Christenheit gegangen ist, dies müssen wir ändern, wir müssen Satan ein Teil seiner Beute entreißen. Wir müssen darum kämpfen, dass die Zahl der Christen größer wird. Nicht hier einer zum Glauben kommt und dort einer und eine Gemeinde sagt, wir hatten in den letzten 10 Jahren erstaunliches Gemeindewachstum. 7 Leute sind in den letzten 10 Jahren neu dazugekommen. Wir haben die Zahl im Wesentlichen gehalten, denn 8 sind ja weggegangen, also sind wir ungefähr so wie vor 10 Jahren. Ich plädiere nicht dafür, dass wir Gebete formulieren, die immer sagen, Satan, wir gebieten dir. Überhaupt nicht. Das Gegenteil ist richtig. Aber dass wir erkennen, dass es ein geistlicher Kampf ist im Namen Jesu um Menschen, die noch gebunden sind. Argumente verändern das nicht. Dass wir aufstehen gegen diese Tatsache, mit der sich so viele abfinden. Also ich Ich kann wirklich sagen, das bedrückt mich wirklich, dass wir heute im Jahre 2003 an der missionarischen Front in Deutschland nahezu kein Vorankommen mehr haben. Im Schnitt gesehen. Ich spreche nicht von dieser Gemeinde oder von irgendeiner anderen, ich spreche vom Durchschnitt. Gewinne und Verluste gleichen sich ungefähr aus. Wir sind am Nullpunkt und bleiben auch. Es geht nicht mehr voran. Wir haben eine Fülle von Methoden, wunderbare Dinge, die wir gelernt haben oder hätten lernen können, aber wir kommen nicht mehr voran. Es gibt keine Durchbrüche. Wir kommen über diese Zahlen, die wir haben, dass da Dinge nicht vorankommen, nicht voran. Und wenn von der einen Seite jemand in eine neue Gemeinde geht, dann haben die Gemeindewachstum, weil aus Gemeinde A geht jemand zu Gemeinde B. Und wenn aus Gemeinde C jemand in Gemeinde A geht, haben die wieder Gemeindewachstum. Aber das ist doch im Grunde ein Karussell. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht damit abfinden und sagen, Herr, ändere das. Das ist mein Erinnerungsstück. Und an der fast wichtigsten Stelle meiner Bibelarbeit hat er das jetzt nicht gemeldet. Also noch diese paar Sätze. Ein Aufstand gegen den Stillstand. Das wäre so wichtig. Und das ist der Grund, weshalb ich permanent glaube und bis zu dieser Stunde glaube, dass wir Erweckung brauchen, weil Erweckung Durchbruch ist. Erweckung ist nicht, hier kommt jemand zum Glauben und da, so kostbar das auch ist. Erweckung ist, es gibt eine Verschiebung, eine Veränderung in größerem Maßstab. Wenn wir in diesem Land 5% lebendige Christen hätten, liegen wir weit unter dem, was in anderen Ländern geschieht. Es wäre eine Vervielfachung dessen, was heute da ist. Hier geht es um Aufstand. Noch einmal um Aufstand gegen die Sünde im persönlichen Leben, weniger im öffentlichen. Das wird leicht an Moralisieren. Aufstand gegen Krankheiten, die uns im Griff halten, unsere Kraft, die wir für Jesus einsetzen sollen, rauben. Und Aufstand gegen den Terror Satans, der einen riesigen Teil dieses begabten Volkes für sich reklamiert und von Jesus fern ist. Das ist eine Macht. Wir aufstehen wie der kleine Abraham und das sei ihm gedankt, dass er diesen Aufstand gewagt hat, diese Mücke gegen den Elefanten. Und Gott hat es gesegnet. Letzter Satz. Mut ist ein Lieblingssohn des Glaubens. Amen. Wir sind ein bisschen am Ende des Vormittags, aber ich finde es doch schön, wir hätten noch einen kurzen Moment des Gebetes. Herr, wir haben ja gesagt, aber manchmal an den falschen Stellen. Wir haben uns ja aufgelehnt, aber manchmal an den falschen Stellen. Lehre uns doch, das zu unterscheiden, wo wir ein tiefes Ja noch vor uns haben zu Dingen, die du unserem Leben zugelassen hast. Und gib uns die Gnade, dass wir wirklich Ja sagen können zu Dingen, die unveränderbar sind in unserem Leben. Aber gib uns auch die Freudigkeit, die Kraft, dort, wo du nicht willst, dass Dinge bestehen, mit Entschlossenheit und Vertrauen Nein zu sagen und zu kämpfen, aus der Passivität herauszutreten, uns aufzubäumen in deinem wunderbaren Namen. Wir bitten dich darum, dass wir das lernen. Und ich möchte jetzt auch für die beten, für die einiges völlig neu war, was wir heute Morgen gehört haben, dass sie das dir anheimstellen und Frieden haben, dass du ihnen das zu deiner Zeit erklärst. Danke, dass du ein geduldiger Gott bist, der uns nie überfordert. Wir beten jetzt auch für die Mittagspause, dass sie gute Begegnungen bringt, Frische bringt, neue Kräfte schenkt. Und dass wir den Reichtum der Gemeinschaft erleben. Segne uns auch jetzt in der Mittagszeit, bis wir uns wiedersehen um 2. Wir danken dir für alles. Amen. Noch eine Ansage wahrscheinlich, ne?
Ja, eine Ansage noch.